Wann und wo Sie wollen. Die Sendungen von SRF 2 Kultur als Podcast.
SRF 4 News und SRF 2 Kultur am 66. Internationalen Filmfestival von Locarno.
L'Expérience Blocher, der SVP-Politiker und Unternehmer im filmischen Porträt, zu Gast bei uns der Regisseur des Films Jean-Stéphane Bon. Am Mikrofon Eric Facon. Kein Film am diesjährigen Festival von Locarno wurde aus Schweizer Sicht wenigstens mit dermaßen viel Spannung erwartet wie der Film über Christoph Blocher, eine unbestritten wichtige Person in der Schweiz, eine umstrittene Persönlichkeit auch, die für die einen in der Schweiz eigentlich eigenhändig für den Untergang, für die Bewahrung vor dem Untergang zuständig ist und für die anderen die Person, die die Schweiz in den Untergang führt, um davon zu profitieren. Das scheint jetzt alles etwas überspitzt formuliert, aber genauso polemisch verläuft die Diskussion über den Unternehmer und Politiker seit Jahrzehnten. Und aus diesem Grund war man denn auch sehr gespannt, wohin sich der welsche Filmer Jean-Stéphane Bon mit seinem filmischen Essay über Blocher bewegen würde. Jean-Stéphane Bon hat in der Vergangenheit im Umgang mit der bundesbernischen Feinmechanik ein feines Händchen bewiesen. Man erinnert sich an Mais im Bundeshaus. Oder hat auch in Cleveland vs. Wall Street einen gelungenen fiktiven Prozess über die Immobilienkrise in den USA inszeniert. Nun also Christoph Blocher. Bron verfolgt ihn über 2 Jahre hinweg mit der Kamera, zeigt den rückblendenden Parcours dieses Mannes, der wie kaum ein anderer die politische und wirtschaftliche Macht in diesem Land vereint. Wir folgen also als Zuschauer Christoph Blocher in die Suite seines Hotels in Bern aufs Rednerpodium. Im Albisquirtli, in sein Schloss in Rezüns, wir schwimmen mit ihm im Swimmingpool oder wir sehen ihn auch an einer privaten Party singen. Meistens aber sitzt er im Rücksitz seines Autos und durchkreuzt die Schweiz für Ansprachen. Hier hören wir ihn in einem Ausschnitt nach getaner Arbeit mit seiner Frau Silvia.
Ja, ist sehr gut gegangen. Nein, schon super alles.
Es war ja nicht einfach, oder?
Nein, ja, es ist also schon, aber sie haben es gut verstanden, sie haben ja auch. Ja. Aber viele Junge jetzt gehabt.
Ja, das ist wahr.
Auf allem viele Junge. Und wie die auf einem zugekommen sind, ich habe gemerkt, wie sie es verstanden haben.
Und manchmal gibt es auch einen Dialog zwischen Christoph Blocher und dem Filmer Jean-Stéphane Bon. Vom Rücksitz zum Vordersitz.
Das habe ich noch vergessen zu sagen, wenn Sie den Aufnahmen machen, der Bon.
Ja.
Und dann Telefongespräche drin sind,
ja.
Dann muss man mir das natürlich voran besonders zeigen, wann ich rausnehme oder nicht.
Ja,
oder?
Ja, ja.
Also, weil das ist auch natürlich, das sind auch Sachen, wo ich nicht nur das im Film sind, dass man weiss, ich kann dem und dem und angelötet haben. Aber das ist ja für Sie kein Problem.
Ja.
Sie haben ja dann so viel Material, oder?
Gestern Abend war nun Premiere für den Film. Premiere auf der größten Filmbühne, die die Schweiz so zu bieten hat, die Piazza Grande in Locarno. Wir haben Menschen direkt nach der Vorführung nach ihrer Meinung gefragt, eine Art Exit-Poll.
Ich finde, es probiert viele Facetten zu zeigen, aber es klingt ihm doch nicht. Das ganze Geheimnis eigentlich. Er sagt, ich muss ein Mann mit Geheimnis, das Geheimnis vom Blocher wirklich enthüllen oder zu verraten.
Den Film finde ich gut, dass der Regisseur eine klare Position einnimmt und sehr kritisch recherchiert hat. Das hat mir gefallen.
Harmlos. Also ich bin ohne Erwartungen reingegangen. Ich hätte so oder so rauskommen können, aber eben schlussendlich keine Emotionen.
Ich fand es sehr interessant gefunden. Mir hat so die beklemmende Stimmung, die zum Teil aufkommt, gerade am Schluss auch sehr gut gefallen.
Interessant. C'è sempre qualcosa di nuovo da imparare sulla Svizzera.
Ce n'est certainement pas une agiographie ou un portrait flatteur. J'ai trouvé très intéressant. Il amène plus de questions qu'il amène de réponses.
Sehr interessant, meint die junge Frau aus dem Tessin. Man lerne immer etwas Neues über die Schweiz. Und der junge Mann aus der Romandie sagt, dieser Film sei sicherlich kein Heiligenbild von Christoph Blocher, aber der Film bringe doch mehr Fragen als Antworten auf. Fragen, die wir jetzt dem Regisseur stellen, auf das er sie beantworte. Bienvenue, Jean-Stéphane Bon.
Bonjour, bonjour.
Das Gespräch mit dem Regisseur leiten Brigitte Hering und Michael Seinhauser von der Filmredaktion von SRF 2 Kultur und ich werde mich um eine speziell präzise und adäquate Übersetzung kümmern.
Okay.
Ja, Jean-Stéphane Bon, wir haben es gehört, die Erwartungen im Publikum waren ganz unterschiedlich. Was haben Sie, bevor Sie den Film gemacht haben, für Erwartungen gehabt an den Film?
Moi, je suis parti justement
sans a priori. C'était la règle que je m'étais fixée. Bien sûr, tout le monde sait d'où je viens politiquement. Mais pour pouvoir faire une expérience, il faut, d'une certaine manière, non pas être neutre, mais être disposé à donner toutes les clés pour que l'expérience se passe de la façon la plus complète possible.
Er ist ohne Erwartungen in den Film eingestiegen, in die Arbeit an diesem Film. Das war seine Grundregel. Jedermann weiß, wo er politisch steht. Nicht auf der gleichen Seite wie Christoph Blocher, heißt das. Aber es geht ja um eine Erfahrung, die Experience. Und die sollte möglichst neutral geschehen. Und er musste alle Schlüssel in der Hand halten, damit das auch so geht.
Alors, pour moi, tout le monde peut comprendre que l'expérience, the Blocher experience, c'est la mienne. Elle est racontée dans le film. Je la dis par des mots. Et il y a beaucoup de choses qui sont données au spectateur par ce qu'il peut voir ou entendre de mon rapport avec Christophe Blocher. J'aurais pu, par exemple, enlever les rires que certaines de ces phrases provoquent en moi. J'aurais pu couper ce que certains pourraient penser que c'est de la complicité. J'ai pensé que c'était nécessaire que le spectateur puisse... au fond, savoir que sur ce plan-là aussi, j'allais être le plus honnête possible pour relater mon expérience.
Es ist ein Film, der aus persönlicher Warte erzählt wird und dem Zuschauer wird einiges Material in die Hand gegeben, um das auch zu merken. Beispielsweise hätte man seine persönlichen Reaktionen, also die von Jean-Stéphane Bron, auf das, was Christoph Blocher sagt, herausschneiden können, Lacher oder irgendetwas, was ihn immer etwas provoziert, aber das wollte er eben nicht. Sonst hätte man auch sagen können, er wird zum Komplizen. Also das heißt, in anderen Worten, man traut dem Zuschauer auch zu, dieses persönliche Erleben von Christoph Blocher mitzuverfolgen.
Et qu'est-ce qu'elle dit, ma voix? Elle dit au fond, elle dit cette expérience, mais une expérience, c'est toujours un moment où on fait un pas de recul. On s'arrête et on regarde qu'est-ce qui se passe. Moi, je peux comprendre qu'aujourd'hui, s'arrêter et regarder ce qui se passe, au fond, pour beaucoup de gens... c'est trop compliqué, c'est trop dur d'une certaine manière. Parce que l'expérience que beaucoup de gens ont avec Christophe Blocher, notamment sur Salémanique, c'est une expérience douloureuse. Et de dire, au fond, moi, cet homme, dans le film, je le traite comme mon égal, il n'est pas plus haut que moi, il n'est pas plus bas que moi, je le regarde dans les yeux, ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile pour beaucoup de gens, j'imagine.
Es geht um eine Erfahrung auf Augenhöhe. Was ist das für ein Moment? Was ist eine Erfahrung? Das ist ein Moment, in dem man einen Schritt zurück macht und das Beobachtete versucht zu verstehen. Und das kann sehr kompliziert werden, speziell für Leute in der Deutschschweiz, stellt er sich vor, weil man in der Deutschschweiz vielleicht schmerzhaftere Erfahrungen gemacht hat mit Christoph Blocher als jetzt vielleicht in der Romandie.
Schmerz, vraiment Schmerz, de sens presque une blessure, quelque chose
fast,
physique.
Fast eine Verletzung.
Exactement.
Ich würde gerne mal ganz einfach hinsehen, wie haben Sie das gemacht? Und zwar mit dem Setup im Auto. Ein guter Teil, also der zentrale Teil des Films, spielt ja eigentlich in Blochers Limousine. Mhm. Er sitzt auf dem Rücksitz, manchmal seine Frau neben ihm. Sie sind auf dem Beifahrersitz und ja. Der Chauffeur, heißt glaube ich Michael, ist auch noch im Auto. Ja. Jetzt Ihre Position Blocher gegenüber. Sind Sie halb umgedreht auf dem Vordersitz gesessen? Haben Sie über die Schulter gesprochen mit ihm? Oder wie stellt man sich das vor, technisch? Wie hat das ausgesehen?
Techniquement, comment c'est fait dans la voiture? Oui, en français, on appelle ça la place du mort.
Man nennt das auf Französisch den Platz des Toten, der Vordersitz neben dem Fahrer, der Beifahrersitz.
Et c'était plutôt la... c'était pas la place du mort. Évidemment, j'ai essayé d'être à la fois... dans une grande attention à ce qui se passait, non pas pour écouter des secrets, des conversations, etc. C'était pas le but. Mais petit à petit, il y a des petites choses que je découvrais qui m'ont intéressé.
Also, er versuchte möglichst mit großer Aufmerksamkeit dabei zu sein, nicht um irgendwelche Geheimnisse mitzuhören oder da etwas mitzuschneiden, was er nicht sollte, sondern einfach um aufmerksam zu sein, um bei Christoph Blocher zu bleiben.
Alors techniquement, comment c'est fait dans la voiture? C'est un assez gros système. C'est pas, il faut à peu près 20 minutes pour équiper la voiture. Donc on prenait rendez-vous chez lui à Erliberg et on équipait la voiture. Et puis c'était généralement pour aller à Berne, pour aller ici à Zurich, à Genève, etc. Et il savait toujours quand ça tournait. Il n'a jamais oublié la caméra. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas avec personne. Personne n'oublie la caméra.
Ça, also technisch gesehen war das so, dass eine Kamera installiert wurde vor Christoph Blocher. Das geht 20 Minuten und dann wurde losgefahren. Und Christoph Blocher wusste dauernd, dass die Kamera auf ihn gerichtet war. Es geht nicht darum, dass er vergessen hat, dass da eine Kamera überhaupt aufnimmt, was er sagt oder macht.
Jetzt, Sie haben ja ein Jahr oder mehr gedreht mit Christoph Blocher. Mhm. Haben Sie das Gefühl gehabt, dass während der Dreharbeiten, dass Blocher, obwohl er die Kamera sich dessen immer bewusst war, dass er sich mehr und mehr preisgibt?
Non, parce que pour moi, au fond, quand je parlais d'expérience, j'ai raconté la mienne dans le film. Pour moi, c'est l'expérience collective qu'on a tous, qui qu'on soit, journaliste, citoyen, homme de gauche, d'extrême gauche, etc., on a une expérience commune avec cet homme. Ça, le film la raconte aussi. Et puis, il y en a une troisième, c'est celle d'un parti avec la démocratie. Un parti comme le sien pose des questions à la démocratie suisse, mais c'est des questions qui sont compliquées à résoudre. Compliquées, comment est-ce qu'on répond ? Comment est-ce qu'on... ce que je raconte de la difficulté à faire le portrait de Blocher, ça raconte aussi la difficulté en démocratie à répondre à un parti qui utilise des méthodes que j'essaye de décrypter.
Das Schwierige an einem Porträt von Christoph Blocher ist natürlich auch, dass man sich fragt nach den Antworten. Wie geht man auch mit einer Partei um, wie die SVP, die demokratische Fragen tatsächlich herausfordert auch. Oui. Das kann sehr kompliziert werden, auch für einen Film.
Das zeigt sich ja an den Reaktionen. Also die Erwartungen an die Figur Blocher und an den Film waren extrem unterschiedlich. Wir haben das schon an den Publikumsreaktionen gesehen. Ja. Und sehr unterschiedlich sind sie auch in den Medien ausgefallen, die natürlich alle schon lange darauf gewartet hatten. Ja. Und Kollege Tom Hägler hat ein paar dieser Medienreaktionen zusammengetragen.
Ich habe die Zeitung Le Matin gelesen, die schreibt «un striptease très maîtrisé», ein sehr zahmer, kontrollierter Striptease. Und dann «le problème c'est que le vieux Lion UDC a trop de talent de comédien pour véritablement se lâcher». Also Blocher habe zu viel Schauspieltalent, um wirklich loslassen zu können. Dann «le ton», sie schreibt «l'histoire de Blocher nous aide à mieux comprendre la Suisse et à mieux vivre la démocratie». Also, das bezieht sich auf die Eröffnungsrede von Alain Berset, der gesagt hat, Geschichten seien wie Träume, sie helfen uns, die Welt zu verstehen und besser zu leben. Und eben Expérience Blocher erzähle die Geschichte von Blocher und die hilft uns, die Schweiz besser zu verstehen und Demokratie besser zu leben.
Wie sehen Sie das, Jean-Stéphane Bron? Hat Blocher die Schauspielerei tatsächlich nicht bleiben lassen können in Ihren Augen?
Non, mais parce que moi, je me suis jamais situé sur le terrain de découvrir. Il y a des gens qui m'ont dit « Ah, mais il ne vous a pas dit les secrets. » Mais je ne l'ai pas cherché. J'avais aucune attente, moi. Moi, j'ai laissé venir des choses, petit à petit. De temps en temps, j'ai posé une question. Mais personnellement, j'ai travaillé à partir des sources journalistiques, d'enquêtes sérieuses qui ont été faites par des journalistes que je peux citer. Les faits me semblaient importants. Mais c'est comme dans un psychodrame. Au fond, pour moi, souvent, je disais... On me disait, qu'est-ce que tu fais ? Je disais, je fais mon Blocher. C'est comme si on disait, je fais Richard III ou je fais King Lear. Le texte, il est déjà écrit, tout le monde le connaît. Mais j'ai la mise en scène, c'est-à-dire le point de vue, la clé de lecture sur le personnage, elle est différente. Pour chaque metteur en scène, on peut monter King Lear de 100 façons différentes. J'ai monté Blocher de la mienne et ça me semblait, voilà... On peut discuter de cette interprétation, mais... il ne fallait pas attendre autre chose que la vision d'un metteur en scène sur un personnage.
Er hat einen sehr persönlichen Zugang gewählt, das haben wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt, aber er hat auch nichts anderes gesucht. Viele Leute hätten ihm nachher gesagt, ja, aber wo bleiben jetzt nun diese Geheimnisse des Christoph Bloch? Aber das war gar nicht seine Absicht, er hat die gar nicht gesucht. Er ist erwartungsfrei hereingegangen. Es ist ein bisschen so, er hat den Leuten dann immer gesagt, ich mache meinen Blocher. Also wie wenn er jetzt seinen King Lear inszenieren würde oder ein anderes klassisches Stück. Das ist einfach seine persönliche Vision auf eine bekannte Persönlichkeit. Der Text ist geschrieben, der Rest ist Interpretation.
Ich finde das faszinierend, insbesondere der Vergleich mit King Lear, also Shakespeare eigentlich. Mhm. Es zeigt sich auch, das ist ein extrem schweizerischer Film. Es ist eine Figur, die in der Schweiz ungemein bekannt ist, aber sie strahlt auch ins Ausland aus. Also das hat er eigentlich mit Shakespeare und King Lear gemein. Und im Ausland wurde auch reagiert auf den Film. Tom Hägler hat ein paar dieser ausländischen Reaktionen zusammengetragen.
Und zwar der Wiener Standard, der schreibt nämlich in Off-Kommentaren, die den ganzen Film durchziehen, beginnt Bron die Lücken zu füllen mit seinem eigenen Mythos und die Beweggründe dieses Mannes zu erdichten. Und das berge die Gefahr der Missinterpretation.
Ja, Jean-Stefan Bron war Ihnen diese Gefahr bewusst, wenn Sie so einen persönlichen Kommentar drunter legen, dass man das auch falsch oder missinterpretieren kann?
Non, moi je crois que le film est très clair, mais il dit les choses de façon assez calme. Mais le film est très clair. C'est-à-dire que moi je donne, au fond tout est dit dans le film, mais des fois on ne peut pas tout entendre, il faut le voir plusieurs fois peut-être. Non, mais c'est-à-dire que la position que je déclare au début du film, qu'est-ce qu'on fait? On dit on va explorer la part sombre de quelque chose, de quelqu'un, de quelqu'un. Et hier, vous parliez de critique ou de réaction, il y a un journaliste français qui a dit, pour moi, it's a ghost movie.
Ok. Versuch mal ganz schnell, hier mal, kein Problem, sonst wird es einfach schwierig mit der Übersetzung. Also er sagt, eigentlich ist es ein klarer Film. Es gibt für ihn keine Möglichkeit, das misszuverstehen, was da passiert. Es ist ein klarer Film. Jean-Stéphane Bron sagt, er sagt die Dinge, aber auf sehr ruhige Art. Es ist alles im Film. Und manchmal kann man das nicht alles aufs Mal eigentlich überhaupt erfassen. Man müsste also quasi wie den Film mehrmals angucken gehen. Das ist natürlich eine grandiose Aufforderung, mehrmals ins Kino zu gehen, um diesen Film anzuschauen.
Das Faszinierende daran ist ja, dass der Film ist zwar klar, ganz eindeutig, aber die Voraussetzungen sind ja sehr unterschiedlich. Und das hat sich gezeigt in allen Gesprächen. Die Voraussetzungen in der Deutschschweiz, in der Westschweiz waren unterschiedlich, die im Ausland auch. Es gibt da noch eine Stimme aus Kollegen aus Deutschland, mit seiner Einschätzung zum Film, das ist der Kollege Herbert Speich vom Südwestdeutschen Rundfunk.
Sicher, er setzt voraus, dass man sicher schon mal zwei Sätze über Herrn Blocher gelesen hat und seine Affären und wie er zu seinem Geld gekommen ist. Das setzt er voraus.
Also der Film setzt etwas voraus, das fällt uns gar nicht so auf in der Deutschschweiz. Wir kennen die Figur Blocher so, wie Sie sie zusammenfassen mit den Medienclips. Wir kennen seine Geschichte. Einiges davon rufen Sie uns wieder in Erinnerung. Aber für jemanden, der aus dem Ausland kommt und die Figur nicht kennt, ist ja etliches neu da drin und das geht zum Teil relativ schnell. Die Medienberichte sind klar, die sind aus der Vergangenheit, die stehen fest. Blochers Reaktionen auf die Dinge, die fehlen. Hatten Sie je das Gefühl, er greift ein? Also er lenkt irgendwo, wenn er auf etwas Bezug nimmt, wenn Sie ihn auf etwas angesprochen haben, hat er eingegriffen in das, was als Bild von ihm entsteht?
Je suis pas sûr d'avoir tout à fait compris la question.
Est-ce qu'il vous a influencé? Est-ce qu'il a dit que cette scène ne me va pas? On va devoir la sortir du film.
Non. C'est aussi dans le film.
Ja, klar.
Also, in dem Film. Non, il y a une scène où il dit très clairement, qui d'ailleurs est assez au début du film, qui pose les règles du jeu. Dans la voiture. Il ne faut pas qu'on reconnaisse les gens qui m'appellent. Personnellement, je ferais la même chose. Si j'étais filmé, je ne voudrais pas que les gens qui m'appellent, qui ne savent pas qu'ils sont filmés ou enregistrés. Donc c'était ça simplement la règle. Par contre, je trouve la scène bonne parce qu'elle pose une sorte de rapport de force. En fait, il pose aussi ses règles, etc. Donc c'est ça qui étaient les règles. Après, quand moi j'ai montré le film, comme tous mes films, j'ai montré Maïs im Bundeshaus aux gens qui sont les protagonistes de Maïs im Bundeshaus. Quand un documentariste montre son film, c'est pas pour débattre de qu'est-ce qu'on va mettre et pas mettre, etc. Même avec Christophe Blocher, la question n'était pas ça. La question était de dire, est-ce que voilà ce que j'ai fait.
Ganz am Anfang gibt es eine Szene, und wir haben die tatsächlich vorhin auch gehört. Und zwar ist das die Szene, wo Christoph Blocher im Rücksitz sitzt und ihnen auf dem Vordersitz erklärt, also quasi wie die Regeln werden etabliert für ihre Beziehung, diese Beziehung beim Film.
Ja.
Quasi, man darf die Leute, mit denen ich telefoniere, nicht wiedererkennen. Da gibt es etliche Leute, die tauchen im Vornamen auf, aber nicht mit dem Nachnamen, damit man nicht weiß, mit wem er mit wem er gerade am Telefonieren ist. Und Sie, Jean-Stefan Brun, sagen dazu, ich würde das genau gleich machen, wenn jemand auf die Idee käme, mit mir einen Film zu machen. Und gleichzeitig zeigt das auch eine Art von Umgang, nämlich den Rapport de Force, wie Sie das nennen, also wie ein Kräfteverhältnis zwischen ihnen beiden, in dem er ganz klar sagt, was er will. Aber er hat natürlich, wie jeden seiner Filme, auch diesen Film nachher dem Porträtierten auch gezeigt, wie meist im Bundeshaus auch, da die porträtierten Politikerinnen und Politiker aus Bern, die durften das dann anschauen. Aber das Ganze wird dann nicht gemacht, um darüber zu debattieren mit dem Porträtierten.
Sie haben vorhin gesagt, Sie haben Blocher inszeniert, wie Sie ein Theaterstück, eine Figur aus dem Schauspiel inszenieren würden. Aber trotzdem kann es ja passieren, dass die Figur sich dann verändert während der Inszenierung. Für Sie ganz persönlich, hat sich denn Ihr, Jean-Stefan Brun, Ihr persönliches Bild von Christoph Blocher während dieser Arbeit an dem Film verändert?
Non, j'ai essayé, pour moi au fond c'est pas un film, c'est un film sur Christoph Blocher, mais c'est pas un film sur Christoph Blocher. Pour moi, je me suis toujours dit, il est le symptôme de quelque chose de ce pays. Il est un symptôme, il est quelque chose qui révèle quelque chose. Parfois, on ne veut pas le voir. Parfois, on a... Voilà. Mais en tout cas, on n'a pas souvent envie de réfléchir à ça. Moi, ça m'intéresse. Une expérience, encore une fois, je répète, c'est on fait l'expérience et après, on va éventuellement tirer des conclusions, faire une hypothèse, etc. Si on dit que cet homme, je l'ai filmé comme on filme un pays, quand il dit « je ne me connais pas », moi, j'entends le rapport qu'on a avec notre propre histoire. On ne se connaît pas très bien et on n'a pas tellement envie de se connaître. J'ai toujours, tout le film est dans une double lecture qui est à la fois le portrait d'un homme, mais derrière ça, le portrait d'un pays. Et on peut dire « Ah, mais Blocher, ce n'est pas moi. Je ne suis vraiment pas comme lui. » Et c'est comme en psychanalyse. Il vaut mieux accepter sa part. D'ailleurs, moi, je ne tire pas ça de... Ce n'est pas de mon imaginaire. Moi, je suis un documentariste. Je pars de ce que je vois. J'apprends que l'endroit où il a vécu, Jung, Tsege Jung a habité là, donc 0 et 5 ans. Je trouve ça absolument hallucinant. Donc, j'avais là jamais lu un psychanalyste de ma vie. Je commence à lire Jung, je découvre les mythes, etc., la part d'ombre. Je me dis, mais c'est exactement ce que je suis en train de faire. Moi, je suis parti de ça. Entschuldigung.
Kein Problem. Also, fangen wir mal dort an. Die ursprüngliche Frage war, hat sich Ihr Image oder Ihr Gefühl gegenüber Christoph Blocher verändert? Jean-Stéphane Brun, Sie sagen nein. Dieser Film ist ein Film genauso gut über Christoph Blocher, wie er kein Film über Christoph Blocher ist. Sie sagen auch, dass Sie Christoph Blocher so gefilmt haben, wie Sie ein Land filmen würden. Und zwar so, dass man versteht, irgendwo gibt es das Zitat von Christoph Blocher, der sagt, ich kenne mich nicht gut. Und genau das gleiche Gefühl besteht bei der Schweiz auch. Man lebt hier, man will aber manchmal nicht so genau hingucken, wie man ist. Man will es nicht sehen oder eben nicht so genau wissen, wie das ist. Und vielleicht ist das bei Christoph Blocher ja dasselbe. Also es geht eigentlich auch um die Geschichte dieses Landes. Und dann kommt die Geschichte, dass Sergej Jung mal in dem Haus gewohnt hat, wo Christoph Blocher aufgewachsen ist. Da geht es dann wieder in die tiefen Psychologie.
Also Sie haben natürlich recht, Jean-Stéphane Brun. Ihr Film, da ist alles drin. Wie jeder gute Dokumentarfilm, dokumentiert der Film auch seine eigene Machart. Es gibt eigentlich technisch keine Fragen zu stellen. Es ist alles offen deklariert. Sie sagen auch irgendwann, ich erfinde mir meinen Blocher jetzt, mehr oder weniger wörtlich. Und am Anfang ist die Prämisse, dass Blocher etwas über sich erfahren möchte, weil er selber kein Bild von sich selber hat. Beim Sehen des Films ist vielen von uns so gegangen, uns ist Citizen Kane in Erinnerung gekommen. Also die Geschichte vom mächtigen alten Mann, der in seiner Einsamkeit sitzt und nicht weiß, wo sein Leben hingegangen ist. Ja. Dieses Bild entsteht natürlich. Das wussten Sie auch.
Ne? Ja, pour moi c'est clair. Mhm. Pour moi c'est évident. Citizen Kane, ça ouvre et ça termine le film. Mais si on garde la métaphore de la Suisse, de savoir que l'endroit où cet homme était consolé était un petit cimetière, de retrouver ce cimetière. Quand on rentre le soir chez lui dans sa maison d'air libre, je lui dis, mais je lui pose la même question, c'est où que vous sentiez en sécurité ici? Qu'on descend dans ce lieu étrange, rempli de tableaux, qui a la taille presque exacte de ce petit cimetière. Pour moi, c'était une clé absolument incroyable pour comprendre cet homme, mais ça dit quelque chose sur nous aussi. Ne sommes-nous pas un peu seuls au milieu de l'Europe?
sind wir nicht ein bisschen allein in Europa? Das war so ein Schlüssel, auch das Schlüsselerlebnis mit dem Garten, wo sich Christoph Blocher zu Hause fühlte. Die Zeit geht uns langsam auf. Ich werde das Ganze jetzt nicht mehr zusammenfassen können. Jean-Stéphane Bron, herzlichen Dank für den Besuch und wir hören uns noch eine ganz heitere Szene aus dem Film an.
C'est un concert. Ça veut dire, c'est une banque de...
Saint ist heilig.
Saint. Nein, so gesund.
Saint.
Ah. Qui est Saint? Ah, oui, qui est Saint? Ça, c'est pas bien, mais peut-être une banque saine, c'est aussi une banque sainte aujourd'hui.
Christoph Locher mit seiner Frau Silvia beim Französischunterricht auf dem Rücksitz. Das war's für heute aus Locarno. Mein Name ist Eric Facon.
SRF 2 Kultur und SRF 4 News aus Locarno.
Bio, das war früher mal ein Schulfach. Bio, Biologie hieß das. Und ich liebte sie, die Doppelstunden Bio an meiner Schule. Heute ist fast alles Bio. Bio-Gemüse, Bio-Früchte, Bio-Baumwolle. Es gibt eine richtige Bio-Euphorie. Und klar, das hat auch alles sein Gutes, nichts gegen diese Idee. Aber jetzt will gleich ein ganzes Land die komplette Landwirtschaft auf Bio umstellen. Das kleine, bergige Bhutan am Südrand des Himalaya ließ kürzlich verlauten, es möchte das erste Bioland der Welt werden. Ist das mehr als ein guter PR-Gag? Daniel Theiss hat nachgefragt.
Bhutan, ein spezielles Land. Eingeklemmt zwischen China und Indien und gerade mal so groß wie die Schweiz. Jahrelang schottet es sich ab wie kaum ein anderes Land auf der Welt. Fernsehen gibt es erst seit 1999. Tourismus? Ja, aber bitte nur streng kontrolliert. Im Land des Donnerdrachens, wie die Einheimischen es nennen, leben 2/3 der Menschen von der Landwirtschaft. Vieles findet ohne Maschinen statt. Im oft steilen und zerklüfteten Bergland ist Handarbeit gefragt. Und diese ist auch billig zu haben. Bhutan zählt zu den ärmsten Ländern der Welt. Viele Bauern in Bhutan sind eigentlich Biobauern, ohne es zu wissen. Pestizide und Kunstdünger sind kaum erhältlich und so arbeitet man mit dem, was man hat. Sehr öffentlichkeitswirksam ließ die Regierung vor einiger Zeit verlauten, sie möchte in Bhutan komplett auf Biolandwirtschaft umstellen. Nein, das sei kein Marketing-Gag, bestätigt Frank Eihorn von der Hilfsorganisation Helvetas, die sich schon seit Jahren in Bhutan engagiert.
Ich denke, wichtig ist dabei auch zu verstehen, dass es eben nicht darum geht, jetzt einfach eine zertifizierte Bioproduktion für den Export aufzubauen, sondern primär die eigene Versorgung im Land sicherzustellen. Ich muss da sehen, dass Bhutan heute ganz stark von Importen von Indien abhängig ist, nicht nur von den Nahrungsmitteln selbst, sondern auch von den Kunstdüngern und den Pestiziden, die in Bhutan eingesetzt werden.
Um die Abhängigkeit vom Ausland zu reduzieren, muss also vor allem die eigene Produktion angekurbelt werden. Nicht zuletzt auch, um die stetig wachsende Bevölkerung noch ernähren zu können. Eine Intensivierung der Landwirtschaft bedeutet zumindest in unseren Breitengraden in der Regel einen vermehrten Einsatz von Maschinen, Düngemitteln und Pestiziden. Frank Eihorn sieht da aber keinen Widerspruch zum Biokonzept.
Es gibt sehr viele Studien, die gezeigt haben, dass gerade in kleinbäuerlicher Landwirtschaft in tropischen Ländern eine Umstellung auf biologische Methoden eine Intensivierung mit sich bringen kann, indem die Fruchtfolge und das Anbausystem diversifiziert wird, dadurch mehr Produkte pro Fläche erzeugt werden können und auch die Bodenfruchtbarkeit langfristig erhalten werden kann.
Landwirtschaftliche Intensivierung und Bioanbau sind also je nach klimatischen Bedingungen nicht unbedingt ein Widerspruch. Die Biopläne von Bhutan sind also klar mehr als ein Marketing-Gag, insbesondere da sie vor allem auf den heimischen Markt zielen. Auf dem Weg zum Bioparadies gibt es aber noch einige Schwierigkeiten zu überwinden. So ist die Landflucht sehr stark, die jungen Menschen zieht es in die Städte. Und damit fehlen vielleicht schon bald die Arbeitskräfte, um das Biolandwirtschaftskonzept umzusetzen. Zudem, die noch sehr junge Demokratie in Bhutan hat in den eben stattgefundenen Wahlen die Regierung abgesetzt. Die Regierung, die das Biokonzept überhaupt erst propagiert hat. Ob die Opposition, die jetzt an die Macht gekommen ist, die Biopläne konsequent weiterführt, ist zurzeit noch ungewiss.
Die ungarische Stadt Ost dreht mitten im Sommer ihrer Roma-Gemeinde das Wasser ab. Vier Rechtsextreme sind in Ungarn gerade verurteilt worden wegen Mordes an sechs Roma. Ungarn macht negative Schlagzeilen. Der Vorwurf allenthalben Rassismus. Natürlich tut die rechtsgerichtete Regierung unter Viktor Orban das ihre dazu. Nur, wie steht eigentlich die Kirche in Ungarn zu diesem Thema? Stellt sie sich in guter christlicher Tradition gegen Ausgrenzung und Diskriminierung, also gegen die Politik von Viktor Orban? Marc Lehmann, unser Osteuropa-Korrespondent, sagt klar:
Nein, das tut sie nicht, mit Ausnahmen. Aber sie tut es nicht, weil die christlichen Kirchen inzwischen zu einem wichtigen Bestandteil der Politik geworden sind. Premierminister Orban beruft sich neuerdings fast bei jeder Gelegenheit auf die Kirchen, auf die Religion. Er umgarnt die Kirchen geschickt mit seiner Politik. Und die Kirchen lassen sich das gefallen. Sie teilen mit Orban die antikommunistische Haltung. Orban ist im antikommunistischen Widerstand groß geworden. Die Kirchen waren ihrerseits während der Diktatur staatlichen Repressalien ausgesetzt. Und das verbindet sie heute, die Kirchen und die nationalkonservative Regierung von Orban.
Wie äußert sich denn das? Lassen die Würdenträger die Schachzüge von Viktor Orban einfach unkommentiert oder wird da sogar ins gleiche Horn gestoßen?
Beides, ja, unkommentiert. Die Kirchen, zumindest die vom Religionsgesetz anerkannten, da gibt es Unterschiede, die wollen sich ja auch gut stellen mit der politischen Macht. Diese Macht hat Orban mit seiner Zweidrittelmehrheit und sie profitieren von der kirchenfreundlichen Politik der Regierung. Aber diese Verquickung, diese Symbiose, die geht noch weiter. Es ist in den letzten Jahren eine eigenartige Vermengung von Politik und Religion entstanden. Beides geht Hand in Hand. In Ungarn gibt es ja seit 2 Jahren eine neue Verfassung, welche Orban in seinem Sinn ausarbeiten ließ, muss man sagen. Und darin wird auffallend oft auf christliche Werte Bezug genommen. Die Verfassung beginnt auch mit dem sogenannten nationalen Glaubensbekenntnis. Ich glaube an einen Gott, ich glaube an das ungarische Vaterland, an die Wiederauferstehung der ungarischen Nation und so weiter. Und überall gibt es Passagen, wo das Christentum mit dem Nationalismus vermischt und manchmal fast gleichgesetzt wird. Und dasselbe ist auch in Orbans Reden zu hören. Die triefen nur so von Frömmelei. Das gehört inzwischen fest zum Repertoire seines Nationalpopulismus. Und dagegen können die kirchlichen Würdenträger offensichtlich nichts haben.
Also eine unschöne Vermengung von Kirche und Politik. Nun haben Sie Ausnahmen angesprochen, Marc Lehmann. Die Kirche ist sich also doch nicht ganz einig.
Es gibt verschiedene Haltungen und Strömungen, das muss man sagen. Es gibt Kirchgemeinden, die sich von der Politik zu distanzieren versuchen, die auch die Nächstenliebe im Alltag leben, zum Beispiel auch eben die benachteiligte Roma-Minderheit tatkräftig unterstützen, während diese von der Politik komplett vernachlässigt wird. Viele Kirchgemeinden sind karitativ engagiert, dazu werden sie auch vom neuen Religionsgesetz sogar verpflichtet. Die Sozialarbeit wurde in gewissen Bereichen quasi ausgelagert, vom Staat an die Kirchen delegiert. Aber insgesamt lässt sich die Kirche aus meiner Sicht zu sehr in die Politik einspannen. Da entsteht wirklich so ein obskurer Mix aus christlicher und nationalistischer Rhetorik. Ungarn hat ja schwer mit seiner Geschichte zu kämpfen. Da gibt es noch viel Unverdautes, nicht Aufgearbeitetes, zum Beispiel der Verlust eines Großteils des Territoriums nach dem Ersten Weltkrieg, immer noch ein Trauma. Die Politik bewirtschaftet diesen Opfermythos, spricht von der auserwählten ungarischen Nation, die sich immer gegen ihre Feinde hat behaupten müssen und sich dereinst zurückholen wird, was ihr gehört. Und hier bedient sich die Politik oft auch biblischen Passagen und vermischt dann eben christliche Symbole mit heidnischen aus der mittelalterlichen Geschichte, aus der Sagenwelt sogar, zu einem äußerst skurrilen Mix.
Nun ist er auch ein Mann der Bibel, ein ehemaliger Pastor und Seelsorger in der Regierung von Viktor Orban, Zoltán Balogh. Wie lässt er denn christliches Gedankengut in die Politik einfließen?
Nun ja, Balogh ist eine interessante Figur mit einem eigenartigen Werdegang, muss man sagen, ein intelligenter Typ, der gerade auch im deutschen Sprachraum eine gewisse Bekanntheit erlangt hat, weil er perfekt Deutsch spricht und dem deutschsprachigen Publikum auf x Podien und Vorträgen Ungarn erklärt hat. Als Pastor hat er viele gute oder gut gemeinte Projekte angerissen, gerade auch für die Roma, und man zweifelte eigentlich auch kaum an seinem aufrichtigen Engagement. Inzwischen ist er aber in der Orbán-Regierung zu einem sehr wichtigen Minister aufgestiegen und nun ist er kaum wiederzuerkennen, muss man sagen. Er hat diese nationalkonservative Rhetorik übernommen, scheint sich mit Haut und Haar dieser Politik verschrieben zu haben, ob aus Überzeugung oder Opportunismus, Karriere denken, man weiß es nicht. Jedenfalls ist das eine sehr erstaunliche Wandlung, die er da durchgemacht hat, und von seinem christlichen Engagement von früher ist da nicht mehr viel übrig.
Antisemitisch und romafeindlich, das sind die Vorwürfe an die ungarische Regierung, und die Kirche in Ungarn steht dieser Regierung gar nicht so kritisch gegenüber, wie man vielleicht erwarten würde. Und hier in der Schweiz, wie gehen da die christlichen Hilfswerke mit dem Thema Ungarn um? Antonia Moser.
Knapp 40% der Ungarn sind Katholiken, gut 16% gehören der protestantischen Kirche an. Mit ihr pflegt das Schweizer evangelische Hilfswerk HEX, das auch in Ungarn tätig ist, enge Kontakte. Matthias Herren ist Verantwortlicher für Osteuropa beim HEX. Er sagt, es gebe keine einheitliche Position der protestantischen Kirche gegenüber der Regierung.
Es gibt Bischöfe, die stark zur Regierung halten, es gibt auch andere, die sich kritisch abgrenzen. Wenn wir so von einer offiziellen Meinung sprechen, können wir am besten Gustav Bölschke, der präsidierende Bischof, zitieren. Er ist einer der kritischen Geister innerhalb der reformierten Kirche von Ungarn. Er sagt, dass die Kirche nicht eins sein darf mit der Regierung. Andererseits aber hält er auch die Kritik, die im Westen über die ungarische Politik geäußert wird, für übertrieben. Er betont, dass die Regierung eine demokratische Regierung ist und dass nach wie vor Kritik und die demokratischen Strukturen funktionieren.
Doch in einem Punkt kritisiert die protestantische Kirche die ungarische Regierung stark. Es geht um ein neues Kirchengesetz.
Es waren ursprünglich über 300 Kirchen, die vom Staat anerkannt worden sind. Das wollte man revidieren, da sind die Kirchen insofern auch einverstanden, weil früher Kirchen anerkannt worden sind, die eigentlich gar keine Kirchen sind und sich nicht mit der Religion beschäftigt haben. Bei der Umsetzung des Gesetzes wurden aber doch massive Fehler gemacht. Kirchen wurden nicht mehr anerkannt, die ganz eindeutig wichtige Arbeit leisten. Und das Nichtanerkennen von Kirchen hat dann auch zur Folge, dass sie zum Beispiel nicht mehr an staatliche Beiträge für soziale Einrichtungen kommen können. Und da kritisiert die Kirche klar, es darf nicht der Entscheid eines Parlaments sein, wer jetzt Kirche ist oder nicht.
Gerade aber von dem vielbeschworenen Ungarentum mag sich die protestantische Kirche nicht recht distanzieren. Viele Rechtsextreme betonen ihr Ungarentum, um sich von Roma oder Juden abzugrenzen. Matthias Herren vom HEX beschreibt die Position der protestantischen ungarischen Kirche.
Einerseits ist es der reformierten Kirche in Ungarn bewusst, dass sie eine Kirche ist und keine Ethnie. Auf der anderen Seite betont sie stark den Zusammenhang unter den ungarisch-reformierten Kirchen, die es ja auch in Siebenbürgen, in der Ukraine, in Serbien, also in all diesen Gebieten, in den umliegenden Ländern, die vor 1920 noch zu Ungarn gehört haben. Da versteht sich die reformierte Kirche in Ungarn als Mutterkirche, und insofern kann man natürlich schon sagen, dass die ungarische Nation für die reformierte Kirche in Ungarn auch eine wichtige Rolle spielt.
Trotz diesem nationalorientierten Aspekt setzt sich die protestantische Kirche vermehrt für die Roma ein. Gerade in den letzten Jahren habe der Einsatz für Roma stark zugenommen, findet Matthias Herren. Der Verantwortliche des Hilfswerks HEX sieht das deutlich in den Projekten, die das HEX zusammen mit der protestantischen Kirche Ungarns umsetzt.
Die reformierte Kirche bekennt sich auch dazu, dass Romas als eine Bevölkerungsgruppe, die stark diskriminiert wird, im Fokus der Kirche sein muss, dass es ein Gebot der Nächstenliebe ist, auf diese Bevölkerungsgruppe zuzugehen. Die konkrete Umsetzung, die steht jetzt allerdings noch bevor. Da denken wir, ist ein ganz großes Potenzial der Kirche, dass sich Ungarn für Romas engagieren. Das ist eher etwas, das in Ungarn wenig zu sehen ist. Und da hat die Kirche als eine christliche Organisation sicher sehr viel Potenzial.
Das heißt, es sind nicht nur einfach das HEX oder andere NGOs, die sich für Roma einsetzen, sondern es sind die Kirchen, die Ungarn selbst.
SRF 2 Kultur. Im Internet unter srf.ch.